Hallo und herzlich willkommen im VA Talk. Mein Name ist Nicole Hildebrand und in diesem Podcast gebe ich dir jede Menge Informationen in Form von kurzen Tipps und Interviews rund um das Thema virtuelle Assistenz, so dass auch du richtig durchstarten kannst. So, hallo meine Lieben. Schön, dass ihr wieder zu einer weiteren Episode des VA Talk dabei seid. Heute habe ich Carina Heckmann, genau, die gerade das Fenster zumacht, falls ihr es gehört habt oder gesehen habt, zu Besuch. Carina ist Steuerberaterin. Vielen Dank, dass du heute für mich Zeit hattest.
Sehr gerne.
Die meisten von uns virtuellen Assistenten dürften dich mittlerweile kennen, aber vielleicht magst du dich einfach noch mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und auch wie lange du selbstständig bist.
Gerne. Ja, ich bin Carina Heckmann. Ich bin inzwischen 31 Jahre alt. Ja, und bin selbstständige Steuerberaterin, insbesondere für Frauen mit Online-Business, wo ja auch die virtuellen Assistenten dazugehören, und mache das Ganze so ungefähr seit August letzten Jahres, allerdings da auch immer noch so im kleinen Rahmen und erst so richtig, richtig Vollzeit jetzt seit März, weil ich da erst aus der Elternzeit rausgegangen bin.
Also das heißt auch, du bist quasi mit der Elternzeit dann in die Vollselbstständigkeit übergegangen.
Richtig, genau. Also für mich war auch ganz klar, ich gehe nicht zurück in diesen Alltag des Steuerberaterbüros. Und deswegen war für mich ganz klar, jetzt richtig in Vollzeit.
Genau. Ja, cool. Also es gibt ja auch viele virtuelle Assistenten, die das so machen. Und das ist ja auch immer so eine Sache, was man dann beim Start berücksichtigt, ne? So, ob man Familie hat und so weiter. Aber viele stehen vor ganz anderen Problemen oder vielmehr alle stehen vor einer Frage am Anfang, Gewerbe oder freiberuflich. Vielleicht magst du uns den Unterschied mal erklären und wie man festmachen kann, in welchen Bereich man fällt.
Also grundsätzlich der Unterschied ist halt eben die Einstufung der Einkunftsart gegenüber dem Finanzamt. Also die Stadt oder was, das interessiert die alle erstmal herzlich wenig, sondern erstmal das Finanzamt ist der ausschlaggebende Punkt. Der steuerliche Unterschied ist einfach, dass einer, der ein Gewerbe hat, Gewerbesteuer zahlen muss, ja, rein vom Finanzamt her gesehen, und der Freiberufler eben nicht. Ja. Der Gewerbetreibende, der muss ein paar Voraussetzungen erfüllen, beziehungsweise man fängt eigentlich hinten an und sagt, wer ist Freiberufler? Und das sind bestimmte Berufe, die sind auch im Gesetz definiert und Ähnliches. Also da muss man bei virtuellen Assistenten, das kann man eben nicht per se über einen Kamm scheren, da muss man hingucken, was die wirklich anbieten. Also weil eine virtuelle Assistenz, das ist ja kein geschützter Begriff. Mhm. Ja, es gibt welche, die machen Social Media Management. Es gibt welche, die machen Backoffice-E-Mail-Verkehr. Es gibt, das wisst ihr ja alle viel besser, was ihr anbietet. Also man muss wirklich auf die eigene Tätigkeit erstmal gucken. Was genau biete ich an? Und das können natürlich auch mitunter verschiedene Tätigkeiten sein. Und man muss jede Tätigkeit für sich betrachten. Also ein Freiberufler ist erstmal der im Gesetz definiert ist. Das wären so Journalisten, Dolmetscher, sowas wie Berater, Steuerberater und so weiter. Und aber auch volks- und betriebswirtschaftliche Beratung. Da könnte man ab und an mal meinen, dass da so Management-Geschichten, Social-Media-Beratung oder sowas, dass das dazugehört. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass das eben nicht freiberuflich ist, sondern dass diese ganzen Dinge gewerblich sind. Das darf halt eben eine Gewerbeanmeldung notwendig ist. Man kann sich so als kleine Eselsbrücke merken, beziehungsweise so ein bisschen von der Herangehensweise, dass man schaut, was hat man für eine Ausbildung? Ja, hat man eine Ausbildung in dem Bereich, die eben eine relativ hohe Qualität aufweist? Ja, und übe ich genau diese Tätigkeit aus? Also Beispiel, ich sag mal, dieses Social Media Management gibt, ne? Mhm. So, das ist im Zweifel vielleicht sogar auch eine Beratung oder so, wenn ich das halt auch selber mitentwickle und so weiter. Aber das ist ja keine Ausbildung. Also das kann ich ja nicht lernen, per per hochqualifizierter Ausbildung. Ja, also das habe ich mir vielleicht durch selber machen beigebracht, aber das ist keine richtige Ausbildung. Deswegen sagt man da, man vermittelt kein höheres Wissen. Ja, das ist kein Dienst höherer Art, also ist das nicht freiberuflich, sondern gewerblich. Mhm. Ja, also man geht wirklich auf die einzelne Tätigkeit zurück und muss dann schauen, fällt das in diese Kategorie der Freiberuflichkeit oder eben nicht. Ja, und manche meinen halt, das ist schon mit dem Begriff virtuelle Assistenz erledigt, aber das ist es halt eben nicht.
Ja, okay. Dementsprechend könnte es aber auch sein, wenn ich mehrere Sachen anbiete, dass ich sowohl Freiberufler bin als auch Gewerbetreibender, oder?
Ja, aber dann wird es sehr, sehr schwer. Also entweder man muss das dann komplett trennen, also auch zwei Buchhaltungen machen, am besten zwei verschiedene Namen auf Geschäftspapieren, ja, zwei verschiedene Rechnungsformulare, alles trennen, damit das Finanzamt das wirklich auch auseinanderhalten kann. Wenn nicht, dann wird alles automatisch gewerblich, alles. Auch die eigentlich freiberufliche Tätigkeit, das nennt man dann sogenannte Abfärbetheorie. Und dann würde wirklich alles nicht gewerblich, genau, wenn man es trennen kann oder will.
Okay, würde ja dementsprechend dann auch heißen, dass ich zum Beispiel alle Tools zweimal haben müsste, weil ich ja quasi zum Beispiel ein Rechnungstool dann für beides nutzen würde. Ne?
Also ja, man könnte das die eine Firma an die andere sozusagen auch weiter berechnen. Das sehe ich noch nicht mal so als das Problem. Aber allein der Aufwand mit einer zweiten Buchhaltung, zweites Paar Rechnungsformulare und so weiter, das finde ich schon sehr schwierig. Und dann muss man halt auch immer schauen, in welchem Verhältnis steht das Ganze. Also wie viel Umsatz mache ich denn wirklich? Wie viel Gewinn mache ich wirklich? Und deswegen ist das immer absolut eine Einzelfallentscheidung, eine ganz individuelle.
Ja. Okay, und wenn ich jetzt aber zum Beispiel vor der Frage stehe, zum Beispiel ich möchte Texte schreiben und weiß jetzt nicht so genau, ob ich jetzt damit aber wirklich als Freiberufler durchgehe, wo kann ich mich denn da zum Beispiel schlau machen? Also ich denke mal zum Beispiel ein Steuerberater wäre eine Möglichkeit.
Natürlich, klar. Also bei uns Steuerberatern kann man sich informieren, auch direkt beim Finanzamt ist auch gar kein Problem, sich da auch, also wenn man mit denen sprechen möchte direkt und so darüber, dann helfen die auch. Es gibt in jedem Finanzamt, zumindest bei uns, so ein Bürgerbüro, da kann man halt anrufen oder auch vorbeigehen. Aber ich denke immer, die sitzen ja auch auf der entsprechenden Seite, also die wollen ja auch gewisse Dinge erreichen, so dass vielleicht so ein Steuerberater oder so tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr im Sinne der Unternehmer handelt. Ne?
So. Ja, weil ich gebe zu, ich habe mal versucht, mich so einfach, weil auch viele immer fragen, mich im Internet schlau zu machen und da war ich dann so schlau wie vorher oder fast so schlau, weil da gehen die Meinungen auch ziemlich auseinander.
Ja, also im Internet, da müsst ihr sowieso alle aufpassen. Also gerade wenn es um diese Foren geht, ja, wo jemand eine Frage einstellen kann und jeder antworten kann, einfach nicht gucken. Das ist so, wie wenn man Kopfschmerzen hat und die googelt, da kommt nichts Gutes bei rum. Also nee, lass das mit den Steuerthemen bitte auch. es gibt so 2-3 Seiten, aber die sind natürlich auch sehr gesetzesdeutsch geschrieben. Verstehen dann auch die Normalunternehmer wieder nicht so. Ja. Genau, also
okay.
Bisschen schwierig aktuell noch, ja.
Okay, einfach dann beim Steuerberater des Vertrauens oder tatsächlich einfach beim Steuerberater vor Ort oder wie auch immer anrufen und fragen. Gut. Dann, wenn diese Hürde genommen ist, stehen die nächsten ja vor dem nächsten Problem. Ich sage nur Kleinunternehmerregelung.
Genau, ja. Also. Ich würde sagen, erstmal kommt ein Schritt noch vorher und das ist der tolle Fragebogen zur steuerlichen Erfassung.
Den habe ich schon wieder verdrängt, wobei hinterher war er ja gar nicht so schlimm, weil ich habe tatsächlich beim Finanzamt angerufen damals und habe gefragt, was ich machen muss. Und der sagt, ach, alles halt so wild, tragen Sie irgendwas ein, so bei den meisten Sachen.
Das möchte ich nämlich eben vorwegnehmen. Also dieser Fragebogen, das ist einfach erstmal nur eine... Ja, wie so eine Stammdatenerfassung, ja, dass das Finanzamt weiß, was ihr tut. Und dann kommt man immer zu so einem Punkt, wo man Zahlen eintragen muss. Gewinn, Einnahmen, das muss man irgendwie schätzen. Und die meisten bleiben da hängen. Und da möchte ich euch eins zu sagen. Das sind rein vorläufige Zahlen, ja, wo man hergeht und das Finanzamt einfach schaut, muss man Vorauszahlungen festsetzen für dieses Jahr, wo man sich selbstständig macht. Das heißt, ihr plant eher konservativ, ja, und ein bisschen vorsichtig. Ja, und wenn da eine Zahl zu gering drin steht, ist das ja nicht schlimm. Ihr müsst ja hinterher trotzdem eine ganz normale, ordentliche Steuererklärung abgeben. Aber das sind erstmal nur vorläufige Zahlen. Also das ist die erste Hürde, die kommt. Und danach kommt nämlich die tolle Frage über die Kleinunternehmerschaft. Und das können wir dann jetzt mal klären, genau. Ja, Kleinunternehmer, das höre ich auch immer wieder. Ne? Lohnt sich das für mich? Ist das für mich gut? Was ist das überhaupt? Ja, was ist das überhaupt? Genau, also es ist eine Vereinfachungsregelung im Umsatzsteuergesetz. Also wir unterscheiden zwischen Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Ich höre leider auch immer wieder, ja, aber ich habe doch nur, weiß ich nicht, 10.000 Euro Umsatz gemacht. Warum muss ich denn jetzt Einkommensteuer zahlen? Ja, weil diese 17.500 Euro Grenze, die ich euch gleich noch eben erkläre, nur für die Umsatzsteuer gilt. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst. Also Kleinunternehmerregelung gilt nur für Umsatzsteuer. Da gibt's also diese schöne Grenze, die ich gerade sagte, 17.500 Euro Umsatz. Wenn ihr die nicht überschreitet, dann könnt ihr weiter Kleinunternehmer sein. Viele Kollegen sind der Meinung, dass, oder ich habe leider jetzt die Erfahrung gemacht, dass einige Kollegen der Meinung sind, wenn man die dann doch überschreitet in dem Jahr, dass man dann rückwirkend Umsatzsteuer zahlen muss. Das ist aber falsch. Lasst euch da nichts anderes erzählen. Ja, also, ihr schätzt am Anfang einmal den Umsatz. Ja, wir gehen aber jetzt erstmal von dem Fakt aus, ihr macht euch im Januar selbstständig und schätzt für das Jahr ungefähr 10.000 Euro Umsatz. Dann habt ihr die Wahl zu sagen, ja, ich bin Kleinunternehmer oder nein, ich möchte kein Kleinunternehmer sein, sondern mit Steuer abrechnen. So, die Frage ist, wann macht was Sinn? Ja, wenn ihr also eine virtuelle Assistent seid, die keine großen Investitionen hat, ja, die muss keine großen Gerätschaften und sonst was anschaffen. Also in der Regel hat man einen Laptop oder man schafft sich einen an, aber das ist dann eine erstmal einmalige Investition. Würde ich bei prognostizierten Umsätzen von etwas länger, also längerer Zeitraum, sowas wie 3, 4, 5 Jahre, unter 17,5 bleibt, weil man das vielleicht nebenberuflich macht oder so, dann würde ich immer empfehlen, die Kleinunternehmerregelung in Anspruch zu nehmen, denn das macht einfach weniger Verwaltungsaufwand. Das muss man einfach mal sagen. Das lohnt sich aber bitte nur dann, wenn man mindestens 3 Jahre wirklich schätzt, unter diesen 17,5 zu bleiben, so erfahrungsgemäß. Weil wenn ich das nur fürs erste Jahr schätze und ich weiß, im zweiten Jahr gehe ich komplett durch die Decke oder so ist der Plan zumindest, dann wüsste ich keinen Grund, warum ich mit Kleinunternehmer anfangen soll, um dann zu switchen. Macht für mich halt einfach keinen Sinn von der Erfahrung her. Erstmal, ne? Das kommt dann aber auch wieder ein bisschen auf den Einzelfall an. Was an dieser Stelle aber auch wichtig ist, ist, dass diese 17.500 Euro im ersten Jahr nur gelten, wenn man sich im Januar selbstständig macht. Wenn man sich mitten im Jahr selbstständig macht, dann muss man diese 17.500 Euro runterrechnen. Ja, also wenn ich mich im Juli selbstständig mache, dann gelten nur noch 50%, also 6/12 von diesen 17,5. Kann ich jetzt im Kopf nicht rechnen. genau. Also da müsst ihr wirklich gucken, dann muss diese Grenze, Höchstgrenze auf monatlich runtergebrochen werden. Und dann muss geschaut werden, kommt man über diesen Betrag, über diesen gekürzten Betrag. Ja, und das machen viele leider auch dann nicht richtig, weil die das nicht kennen. Und das wird auch ganz oft in diesen Foren und auf diesen ganzen Internetseiten überhaupt nicht richtig dargestellt. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Fehler ein großes Hindernis in diesen ganzen Artikeln. Ja, genau. Also ihr geht hin, guckt, wie viel Umsatz habt ihr geplant zu machen? Was ist realistisch? Seid ihr unter den 17,5 beziehungsweise dem gekürzten Betrag? Dann könnt ihr euch dafür entscheiden. Und in der Regel, wenn ihr sowas als Nebenberuflichkeit macht, dann kann sich das in der Regel schon lohnen, ja. Aber es kommt halt auch wieder auf den Einzelfall an. Das Steuerrecht ist komplett auf Einzelfall ausgelegt. Also ich kann nichts pauschalisieren, gar nichts, ja. Und deswegen ist auch da im Zweifel immer mal eben der Telefonhörer zu zücken, um jemanden anzurufen, ne?
Ja. Ja, was an dieser Stelle dann, weil du vorhin steuerlichen Erfassungsbogen erwähnt hast, was auch immer zu großer Verwirrung nämlich auf diesem Erfassungsbogen führt, ist nicht nur das Thema Kleinunternehmerregelung, sondern auch das Thema Umsatzsteuer-ID. Brauche ich unbedingt eine, ja? Mhm. Ich war da auch am Anfang. Ich habe dann auch gedacht, brauche ich jetzt eine? Liefer ich was? Ist das auch für Dienstleistung? Wie ist denn das genau?
Also, grundsätzlich braucht man die nicht. Erstmal. Wenn man in Deutschland tätig ist. Ja, wenn man für deutsche Unternehmen tätig ist vor allem. Aber gerade im Bereich der virtuellen Assistenz geht das natürlich relativ schnell über die Ländergrenze hinweg. Ja. Wenn das geplant ist oder schon da ist, dieser Umstand, dann kann man sich überlegen, ob man eine umsatzsteuer Identifikationsnummer beantragt, denn gegenüber zum Beispiel europäischen Unternehmern ist das die einzige Möglichkeit, sich als Unternehmer zu outen, ja, oder sich auszuweisen. Das ist dann auch eine Verpflichtung. Die Frage ist, braucht man das dann in dem Bereich, wenn ich selber nur Leistungen ans Ausland erbringe oder beziehe ich auch Leistungen aus dem Ausland? Ja, ich sag sowas wie Facebook. Facebook sitzt auch in Europa, aber eben nicht in Deutschland. So, wenn ich denen keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gebe, dann könnten die oder müssten die eigentlich davon ausgehen, dass ich eine Privatperson bin und eine Rechnung mit Steuer schreiben. Das wollen wir ja aber in der Regel eigentlich nicht. Und würden dann sagen, ich gebe eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ab. Seit diesem Jahr allerdings gibt es dort eine ganz, ganz gravierende Änderung. Und deswegen ist das auch wieder wichtig, dass das vorher geklärt wird, ob das wirklich sinnvoll ist. Ja, und das ist wieder eine Einzelfallentscheidung. Also das ist jetzt nicht, weil... Man könnte jetzt meinen, man will jetzt unbedingt seine Beratung verkaufen, ne? Ist aber nicht so. Das ist wirklich trotzdem eine Einzelfallentscheidung. Denn ein Kleinunternehmer, der eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hat und die einsetzt für Leistungen, die er selber in Anspruch nimmt, also zum Beispiel bei Facebook-Werbung, Google Ads oder irgendwie sowas, der muss seit diesem Jahr wieder vierteljährlich eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Und auch das als Kleinunternehmer.
Ach nein.
Ja, tatsächlich. Und das ist genau eigentlich ja die Vereinfachung, die wir uns mit der Kleinunternehmerregelung erhofft haben, dass das eben nicht so ist. Ja? Ja. Und von daher muss man sich wirklich überlegen, was möchte ich? Und wenn man nur Facebook und Google zum Beispiel nimmt, dann würde es sich nicht lohnen, für die eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu beantragen. Denn es gibt ist folgendes Szenario. In Irland hat man auch 19% Umsatzsteuer. Ja? Hm. Das heißt, man würde denen die 19% bezahlen. Ja, und man kann ja nicht sich vom Finanzamt wiederholen. Das heißt, man ist mit diesen 19% belastet. Jetzt gehen wir davon aus, du hast eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und gibst die Google oder Facebook. Ja, dann schreiben sie dir zwar eine Nettorechnung, du musst aber in Deutschland die 19% Umsatzsteuer zahlen. Das ist dieses sogenannte Reverse-Charge-Verfahren. Hat man schon mal gehört. Und man kann die aber als Kleinunternehmer, weil man eben in Deutschland Kleinunternehmer ist, nicht wieder als Vorsteuer wiederbekommen, so wie jeder andere ordentliche Unternehmer. Ja, also man ist weiterhin mit diesen 19% belastet. Deswegen lohnt sich das bei diesen zwei Fällen einfach mal so gar nicht. Man kann sich in dem Bereich vielleicht überlegen, möchte ich, dass Irland Geld bekommt oder Deutschland Geld bekommt. Das kann man sich vielleicht mal überlegen. Aber ja, genau.
Ach, guck an. Ja, das ist auch total an mir vorbeigegangen. Es lohnt sich immer mal mit einem Steuerberater zu reden.
Ja, ja.
Stichwort Reverse Charge. Mhm. Genau, mal was trinken. Erklär mal Reverse Charge, weil auch das ist ein Begriff, der durch die Gegend fliegt und dann gibt es hier eine Empfehlung und da eine Empfehlung.
Mhm, genau. Also erstmal Reverse Charge ist so ein bisschen der internationale Begriff oder zumindest so der länderübergreifende und in Deutschland nennt sich das Ganze, das aber das Gleiche ist, Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. So,
ja.
Tolles Wort, ne?
Deutschland,
genau. Auch gut, oder? Also, es ist so, dass bei bestimmten Leistungen, insbesondere Leistungen aus dem europäischen Ausland an einen deutschen Unternehmer, und wir sind jetzt der deutsche Unternehmer, dass dann die Steuerschuld eben nicht der Leistende bezahlen muss, sondern der Leistungsempfänger, wir, ja, in Deutschland oder halt dann auch andersrum. Das macht man, um die Steuerschuld zu sichern. Ja, man hat über Jahre hinweg, als es das noch nicht gab, ganz viel Steuerausfälle gehabt, weil dann sich kein Unternehmer von beiden da irgendwie zuständig gefühlt hat für die Steuer. Und deswegen hat man dann diese Regelung eingeführt. Das gibt es mit der Schweiz auch. Also Schweiz ist zwar ein Drittland, aber die haben ein ähnliches Verfahren und nehmen also im Rahmen dieses Dachraums und so weiter auch daran teil. Und es ist dann halt eben so, dass wenn länderübergreifend bestimmte Leistungen, Dienstleistungen ausgetauscht werden, dass dann eben diese Steuerschuldnerschaft auf den Empfänger übergeht. Ja, wir gehen jetzt mal davon aus, wir sind die, die die Leistung in Anspruch nehmen. Ja, dann kann man, wenn man eben kein Kleinunternehmer ist, also ein ganz normaler Regelunternehmer, dann muss der zwar die Umsatzsteuer zahlen, bekommt sie, aber gleichzeitig als Vorsteuer wieder. Ja, und deswegen ist man dann das aber nicht mit belastet tatsächlich. Nur Deutschland hat auf jeden Fall die Umsatzsteuer vereinnahmt, ja, und die müssen das aber dann an die jeweiligen Länder ausgleichen.
Ja.
Ja, also das bleibt ja nicht in Deutschland, sonst wird man sich ja denken, was plus minus null, was machen wir hier eigentlich? Sondern das geht halt in die entsprechenden Länder, das wird dann halt verteilt.
Ja, und das sind alle Länder, die in der EU sind, oder gibt es da... Ja,
europaweit dürfte das komplett sein, genau. Und bei jedem einzelnen Drittland muss man prüfen, ob die an so einem ähnlichen System teilnehmen.
Das ist die Schweiz dann.
Schweiz auf jeden Fall, das ist ja auch unser gängiger Raum. Sowas wie eine USA oder so Neuseeland und Co. Das sind auch Fälle, die natürlich öfter jetzt so vorkommen, die haben das nicht. Und wenn ein Land das nicht hat und ich jetzt als Unternehmer eine Leistung an einen Unternehmer erbringe, der in Neuseeland sitzt zum Beispiel, sollte man aufpassen, weil man dann gegebenenfalls sich selbst als deutscher Unternehmer in Neuseeland steuerlich registrieren muss. Also man sollte sich seine Kunden bitte vorher angucken, wo die sitzen, ja, und was das für steuerliche Konsequenzen hat.
Ja? Okay.
Genau. Also ich hatte jetzt einen Fall, die machen ganz, ganz viel über eine kanadische Firma.
Ja.
Und die müssen sich jetzt in Kanada steuerlich registrieren.
Yay.
Nicht ganz so spannend. Also nicht ganz so schön. Spannend schon, aber nicht schön.
Also man kann's auch kompliziert haben. Andererseits, wenn es natürlich, wenn man weiß, es ist ein großer Kunde und es lohnt sich, dann lohnt sich der Aufwand eventuell auch. Ne?
Natürlich, gar keine Frage. Also auch, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, natürlich ist das alles so kompliziert, wenn ich das so das erzähle und man hört das vielleicht das erste, zweite, dritte Mal. Natürlich kann das alles total verwirrend sein und ich für mir ja eigentlich auf Steuer leicht gemacht, das ist gar keine Frage. Also das ist ja auch, ich versuche das ja auch so leicht wie möglich zu vermitteln, aber das ist immer schwer, wenn man das so pauschalisiert erklärt. Ja. Ne? Steuern sind und bleiben individuell, egal bei was, ja, egal welche Fragestellung. Und wenn man einmal für sich klar gemacht hat, welche Fälle man wie behandeln muss, ja, dann ist es auch wieder leicht, ja. Nur das nochmal, das klingt ja alles sehr kompliziert garantiert, aber ist es nicht. Also nicht, wenn man es dann auf den Einzelfall runterbricht.
Ja, genau. Was ich auch mich selber im Übrigen auch vor einer Weile gefragt habe, die Frage hast du mir beantwortet, aber die beantworten wir auch nochmal für die anderen. Und zwar, wie das ist mit der Umsatzsteuervoranmeldung. Mhm. Ja, weil für viele geht da echt so ein Buch mit 7 Siegeln auf und da sind jede Menge Fragezeichen drin. Und genau, wie das funktioniert. Da gibt es ja auch verschiedene Zeiträume, in denen man das machen kann und wie das genau funktioniert. Gibst du uns da nochmal einen kurzen Abriss zu?
Na klar. Also Umsatzsteuervoranmeldung, den Zeitraum, den kann man sich nicht aussuchen. Der ist gesetzlich definiert. Also wenn ich mich selbstständig mache und halt eben kein Kleinunternehmer bin, dann muss ich monatlich erstmal abgeben, und zwar für das Jahr der Gründung und das Folgejahr. Also die ersten 2 Jahre muss man monatlich abgeben, weil das Finanzamt jetzt erstmal gucken muss, wie viel Umsatz kommt da überhaupt bei rum. Ja, so nach diesem 2. Jahr wird dann geschaut, wie viel Umsatzsteuer ist tatsächlich angefallen. Und wenn das dann 7.500 Euro Umsatzsteuer, also reiner Umsatzsteuerbetrag, überschritten hat, dann bleibt man monatlich. Ansonsten geht man in vierteljährlich. Und wenn die Steuerbelastung unter 1.000 Euro war, dann geht man in eine jährliche Abgabe.
Okay.
Genau, also der Regelzeitraum ist vierteljährlich. Und nur wenn man viel, viel, viel Umsatz macht, über 7.500 Euro, geht man in monatlich. Und wenn man ganz wenig macht, unter 1.000, dann geht man in die jährliche.
Okay, und das ändert sich dann auch immer dementsprechend, je nachdem, wie viel Umsatz...
Das Steuer kann sich jedes Jahr ändern, genau.
Okay.
Da kriegt man dann einen Brief vom Finanzamt, wo das dann drin steht, ab wann das gilt und so weiter. Und dann, genau, also das muss man selber, kann man das natürlich im Blick behalten, aber maßgeblich ist eh dann der Brief vom Finanzamt.
Ja, genau. Okay. Also ich gebe jetzt nochmal einen Tipp meinerseits ab. Wenn ihr Lust habt, euch da reinzufuchsen, Fragt trotzdem immer euren Steuerberater, sicherheitshalber, ob ihr es richtig gemacht habt, dann spricht da überhaupt nichts gegen. Ich für mich selber habe im Übrigen entschieden, schon als ich mich selbstständig gemacht habe, sobald dieses Thema Umsatzsteuer kommt und nicht mehr Kleinunternehmerregelung, dass ich einen Steuerberater aufsuchen werde. Habe ich im Übrigen auch getan. Letztlich muss es jeder für sich selber wissen. Aber das ist so mein kleiner Tipp, den ich an dieser Stelle geben kann.
Ich bin ja der festen Überzeugung, dass jeder Unternehmer seine Buchhaltung selber machen kann und sollte, ne? Zumindest selber vorbereiten sollte. Aber man braucht einfach einen festen Ansprechpartner, in Form eines Steuerberaters, Steuerberaterin, um einfach solche Fragen zu klären. Ja, ich höre dann immer wieder, Steuerberater sind war so teuer und ich weiß nicht, da muss man ja erstmal den richtigen finden und so. Also, ihr heiratet keinen Steuerberater. Ja, gut. und von daher, also ihr könnt erstmal schauen, hört euch nach Empfehlungen um. Also Empfehlung ist ganz wichtig. Und fragt einfach. Ihr könnt ein einmaliges Beratungsgespräch in Anspruch nehmen und könnt danach einfach gehen. Also der kommt ja nicht zustande, außer diese eine Beratung, mehr nicht. Ja? Und tut euch bitte selbst den Gefallen und sprecht eure Probleme sind es ja nicht, aber eure Fragestellung, klärt die einfach einmal, damit ihr einfach für die Zukunft das einfach da gewappnet seid. Einfach, dass ihr das richtig macht und dann ist gut. Und nur wenn was Neues dazu kommt, lässt man das nochmal eben einmal kurz prüfen und dann ist auch das wieder gut. Man könnte einfach euch auf eure Sachen konzentrieren und müsst euch damit nicht rumschlagen.
Genau. Ja, das war Carinas Wort zum Sonntag, auch wenn heute nicht Sonntag ist. Genau. Sehr schön. Wunderbar. Dann danke ich dir vielmals, dass du heute da warst, Carina.
Sehr, sehr gerne.
Und wir hören uns bestimmt nochmal.
Gerne, gerne. Genau.
Super. Dann, wenn ihr noch Fragen habt an Carina, ihr dürft selbstverständlich auch Carina anschreiben oder auch die Fragen an mich stellen und ich frage bei Carina gerne nach. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend oder wann auch immer ihr den Podcast hört und bis zum nächsten Mal.